Situation in einen Podcast, der sie bewältigen kann. Laura und Fina, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Herzlich willkommen zur 178. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Mittwoch, den 25. September 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Flugzeugträger und zur Überwindung der 0,8% Hürde und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, ich sitze unterm Dach und es regnet auf das Dach. Das heißt, wenn ihr Regen hört, bitte ich das zu entschuldigen, das ist nicht der Anspruch, den wir an diesen Podcast und die Bundesrepublik Deutschland haben. Wir podcasten auch hier nicht alleine, warum sage ich wir, ist das Plural Majestis, wir werden es hier herausfinden. Wir podcasten hier zum Glück auch nicht alleine, sondern zusammen mit dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, lieber Christopher, du Historiker und so, Historiker und Publizist.
Genau, Historiker und Dividende und so.
Historiker und alles.
Und alles.
Ja, ja, auch ein Zitat an die Folge 74.
Ja.
Ja, schön.
Ach so, ja, genau. Traditionell, ich hatte gedacht, du sagst noch irgendwas. Das ist heute, sind wir ein bisschen woanders geistig. Es sind ja auch aufwühlende Zeiten. Ja, traditionell, wir wollen ein sehr niederschwelliger Podcast sein, lieber Ulrich. Was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wena?
Ja, Emotionsregulierung. Wir sind der Ausweg aus inneren Spannungen, Spannungszuständen, wenn man nicht mehr klarkommt, wenn man meint, Selbstwirksamkeit nicht mehr zu haben, dann wendet man die Methode an, die wir hier bisemanal praktizieren, indem wir uns die Fakten anschauen und uns dann darüber aufregen. Das führt zur Emotionsregulierung, so wie es sich gehört, und verhindert, dass man einem völligen Quatsch hinterherläuft und glaubt, das würde irgendetwas bringen, nur weil alle schreien, wenn man das macht. Das sind ja wir. Faktenbasiertes Aufregen zur Emotionsregulierung.
So wichtig heutzutage, wichtiger denn je, möchte man fast sagen. Eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast, die auch wahrscheinlich berühmteste Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Strategisches Schweigen, Stop Making Stupid People Famous. Wir haben das Bullshit-Asymmetrie-Prinzip, Brandolinis Law. Ja, man kriegt Dinge nicht dadurch aus der Welt, dass man versucht, sie richtig zu stellen. Ich war sehr entsetzt, als jetzt bei der Presidential Debate zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Donald Trump sagte da, ich werde das nicht wiederholen, aber er verbreitete eine wirklich abartige Lüge über Menschen in Springfield, Ohio. Und ich bin dann sehr verblüfft gewesen, dass auch sehr kluge Menschen in den USA, wie zum Beispiel Late-Night-Hosts und so, angefangen haben, über genau dieses Zitat so Witze zu machen. Und das ist genau der falsche Weg, weil selbst wenn du irgendeinen Scheiß im Spaß oder als lustig gemeint wiederholst, du wiederholst das Grundframing, den Grundframe, du evozierst im Grunde genommen das, was die Person, die so einen Scheiß verbreitet, evozieren möchte. Wir stellen uns dagegen, indem wir sagen, nein, wir reden einmal über Sachen, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Das nehmen wir auch sehr ernst. Wir überprüfen das, ob ihr nicht wieder darüber redet. Nein, leider nicht. Heute haben wir wieder ein etwas abstrakteres Thema. Wir hatten ja beim letzten Mal schon zum Beispiel gesagt, in einer der letzten Episoden, man sollte einfach gar nicht mehr über die FDP reden. Und Ulrich hat diese Woche vorgeschlagen, wir sollten gar nicht mehr über die sogenannte AfD reden.
Ja, völlig richtig. Und es ist mal wieder Zeit, ich glaube, wir haben auch schon einmal nicht drüber geredet, es ist mal wieder Zeit, weil man sieht, dass der Mechanismus genau so funktioniert, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass die dauernde sogenannte Auseinandersetzung damit, die ja gar nicht funktioniert, dauernd sind die in aller Munde. Und das führt dazu, dass die Leute tatsächlich eine Illusion, die Leute, von Selbstwirksamkeit haben, indem sie denken, wenn ich diese sogenannte AfD wähle, dann passiert wenigstens was. Und sie haben ja partiell recht. Das, was nämlich passiert, ist, dass sich alle total aufregen. Und das ist wie ein kleines Kind, das mit Eltern umgeht, die sich überhaupt nicht um dieses kleine Kind kümmern und deshalb immer, immer lauter schreit, bis irgendwann dann die Eltern sich diesem Kind in ebenfalls großer Lautstärke zuwenden. Das heißt, es ist also eine Illusion von Wirksamkeit, die dadurch genährt wird, geschürt wird, dass man andauernd über diesen Schrotthaufen von Politikern, kein Gendern, für die wenigen Frauen braucht man nicht zu gendern, über diesen Schrotthaufen von Politikern redet. Und das ist der Punkt, den ja, deshalb darf man da nicht mehr drüber reden.
Man darf da nicht drüber reden. Das ist, genau.
Reicht
also
doch.
Du hast im Grunde genommen schon alles gesagt, was man darüber sagen kann. Das Bedauerliche ist ja, dass nach dieser Recherche von Korrektiv, das gezeigt wurde, dass die sogenannte Alternative für Deutschland mit der extrem Rechten Hand in Hand zusammenarbeitet, um dann solche Pläne für Massendeportationen zumindest geistig vorzubereiten. Da gab es ja mal wenigstens für 2 Wochen sowas wie einen Ruck durch die Gesellschaft. Und dann ist auch genau das passiert, was mit Rechten die ganze Zeit passieren sollte. Es herrschte ein gesellschaftliches Klima, in dem klar war, wer sowas gut findet, der wird halt geächtet. Ja, der wird ausgegrenzt, der gehört nicht mehr dazu. Der hat sich selbst entfernt aus dem Kreis der Billig und Gerechten. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist die einzige Art und Weise, wie man diesem Scheiß begegnet. Also jetzt konkret diesem Scheiß, die Sachen, die, sag ich mal, die Leute umtreibt, so Angst vor dem finanziellen, gesellschaftlichen Abstieg und so, das sind Sachen, die muss man politisch angehen mit progressiver Politik, aber
sollte man vielleicht nicht mit Migrationshintergrund assoziieren.
Ja, das ist, genau, also das ist so wie, ja, muss ich jetzt nicht sagen, aber wenn das funktionieren würde, dann gäbe es ja diese ganzen rechten, rechtsextremen Parteien in Europa nicht mehr, aber was wir in den letzten 10 Jahren beobachten konnten, immer dort, wo die Politik diesen Parteien nach dem Mund redet, werden sie einfach stärker. Und das ist klar,
so
ich
sage
aus eigener Erfahrung, wenn die Piraten die ganze Zeit im Fernsehen waren, hatten wir 4% in den Umfragen. In dem Moment, in dem die Medien aufgehört haben, über uns zu berichten, insbesondere wegen dieser Kontroverse über das Urheberrecht, weil auf einmal die ganzen Leute Angst hatten, wir würden ihnen jetzt da ihre Villen im Tessin wegnehmen, wurde halt nicht mehr drüber berichtet und das war's. Und wir sehen ja, ne, Wahl in Thüringen, Wahl in Sachsen, aber auch Wahl in Brandenburg. Es gibt in Deutschland eine Gruppe von 10-20%, die sich alleine durch die Häufigkeit von Berichterstattung dazu verleiten lässt, eine Partei zu wählen. Ist das bedenklich? Ja. Sollte man das unterstützen? Nein. Und wie unterstützt man das nicht? Indem man Dinge einfach ignoriert.
Genau. Und das Gute ist, wenn man nicht drüber redet, dann macht man nicht den noch größeren Fehler.
Ja.
Also den Fehler, der noch größer ist, als darüber zu reden, das ist nämlich, sich thematisch anzubiedern. Das ist ja das, was gerade passiert. Es wird ja gar nicht mehr jenseits von offenen Briefen, wird ja gar nicht mehr hinterfragt, ob es denn wirklich ein Problem mit Menschen aus anderen Ländern gibt. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Da wird gesagt, ja, die schreien so laut, dann müssen wir jetzt die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Die Sorgen der Bevölkerung, die ihre eigene schlimme Stimmung damit in Verbindung bringen, dass hier Menschen aus anderen Ländern im Land sind, die irgendwann mal in anderen Ländern waren. So, also nicht drüber reden hilft auch, und nicht zuletzt fast vor allem dagegen, über das Falsche zu reden. Also nicht mehr drüber reden. Über was reden wir noch nicht?
Du wolltest ganz kurz über das Oktoberfest nicht
reden. Ja, ich wollte über das Oktoberfest nicht reden. Und da ist jetzt gestern eine Meldung in mein Ohr, wie soll man sagen, irgendwie so geträufelt, wo ich erst dachte, was ist denn hier los? Träume ich gerade oder was? Und da wurde der erste Wiesenkiffer erwischt und dann bin ich dem nochmal etwas nachgegangen und habe festgestellt, auf dem Münchner Oktoberfest ist es verboten, ist Kiffen verboten. Und da darf man deshalb nicht drüber reden, weil also sonst flippt man einfach völlig aus, ob der Frage, der rhetorischen Frage, wie bescheuert ist das denn? Wer jemals auf dem Oktoberfest war, weiß, dass das zentrale Ziel ist, sich das Gehirn möglichst komplett auszuschalten und dann soll das irgendwie einen Unterschied machen, ob man dazu noch einen Joint raucht oder nicht. Es ist einfach, also da geht intellektuell echt die Welt unter.
Ja, aber ich meine, genau darauf stehen.
Und da sagt dann irgend so ein völlig besoffener, fetter Dorfbayer, sagt so, das ist doch gut, jetzt gibt es keine Kriminalität mehr hier oder sowas. Also es ist wirklich,
es ist zum Auswandern. Seit wir Grenzkontrollen haben, gibt's ja jetzt auch wieder genug Plätze bei Fachärzten, in den Kindergärten, in den Schulen, alle Brücken sind wieder repariert.
Ich hatte auch den Eindruck, dass die Bahn deutlich pünktlicher geworden ist.
Die Bahn ist auf einmal pünktlich. Ja, das ist sämtliche Probleme in Deutschland haben sich über Nacht quasi erledigt. Und ich finde, das ist dann auch
der
von uns eigentlich.
Den hat das massiv.
Ja, der Klimawandel sowieso. Es ist halt von uns auch ein bisschen defätistisch, lieber Ulrich, dass wir einfach die Großartigkeit dieser Politik nicht erkennen und würdigen wollen, sondern hier einfach schlechte Stimmung verbreiten.
Ja, wenn man kiffen, gendern und alle, die nicht hier geboren sind oder nicht seit 70 Generationen hier geboren wurden, hier fernhält oder rauswirft, dann wird alles gut. Ja, also über die sogenannte AfD und über Wiesenkiffer dringend nicht reden.
Dringend nicht reden. Ach so, habe ich das mit Macht durch Stören gesagt bei der AfD?
Nein, das hast du noch nicht gesagt.
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Macht durch Stören. Das ist, glaube ich, also mal abgesehen davon, dass ich denke, dass eine ganz große Motivation von den WählerInnen der sogenannten AfD ist, dieser atavistische Impuls. Also wenn es mir schlecht geht, dann soll es den anderen halt noch schlechter gehen, ja. Ein anderer Impuls ist halt eben genau das, was du beschrieben hast, Macht durch Stören. Man ist beleidigt, man fühlt sich nicht gesehen, man ist auch vielleicht ein bisschen wohlstandsverwahrlost. Im Englischen gibt es das schöne Wort entitled, im Deutschen wäre das, glaube ich, Anspruchsdenken. Jedenfalls, die merken, wenn wir die sogenannte Alternative für Deutschland wählen, dann gibt es hier richtig Radau, richtig Remi-Demi.
Ja, und dann ist was los.
Ärgern sich die etablierten Parteien richtig und dann lasse ich meinem Frust so freien Lauf. Ja, das ist alles nicht besonders schön. Derselbe Mechanismus ist ja, das ist ja auch, das Kiffen wird ja deswegen auf dem Oktoberfest verboten, weil es wahrscheinlich einmal sehr unbegründete Ängste von irgendwelchen Wiesenwirten gibt. So nach dem Motto, wenn die alle bekifft sind, dann wollen die kein Bier mehr trinken. Dann ja, auch, weil es halt eine Maßnahme ist, die sich tendenziell erstmal gegen den vermeintlich politischen Gegner wenden, weil Kiffen eher mit den Grünen assoziiert wird, mit Linken assoziiert wird.
Ja, so ein Bayer kifft halt da nicht, wenn er sich 5 Maß reinstellt.
Ja, und nicht mit Rechten. Und ich glaube, darum geht's auch. Es gibt da ja so ein schönen Auszug aus so einem Buch von so einem Nixon-Berater, wo der dann auch nochmal zusammenfasst, ja, dieser ganze War on Drugs, das war im Grunde genommen dafür da, damit du gegen Schwarze und Studierende vorgehen konntest, weil die haben wir dann einfach mit diesen Drogen in Verbindung gebracht, beziehungsweise bei den Studierenden gab es ja mit Kiffen schon auch zumindest Anhaltspunkte, dass es da was geben könnte. Ja, und
BTM-suspekte Substanzen sollen gefunden worden sein.
Genau, BTM-suspekte Substanzen ist ein sehr schönes Schlagwort. Man muss dazu sagen, das ist natürlich, ich meine, wir haben sehr intelligente und auch sehr attraktive HörerInnen. Ich muss jetzt nicht erklären, warum das besonders lustig ist, dass gerade auf dem Oktoberfest mit diesem extra dafür vorgesehenen Kotz, da gibt's diesen Kotzberg oder Hügel oder wie der da irgendwie heißt. Also auf so einer Veranstaltung das Kiffen zu verbieten, ist ein bisschen so, als würdest du im Puff das Ficken verbieten. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein passender Vergleich war.
Ah, schön, aber es ist literarisch sehr anspruchsvoll.
Das war mein innerer Dieter Nuhr, der da mal für 2 Sekunden rausgekommen ist.
Ja.
Ja, sonst noch irgendwas, über das wir nicht reden wollen?
Nein, nichts, wir machen weiter.
Jens Spahn kann man eigentlich immer nicht drüber reden, aber gut, kommen wir noch später dazu.
Hat ja seinen Auftritt noch.
An dieser Stelle der ganz kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Ich freue mich auch sehr darüber, wenn dieser Podcast unterstützt wird. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Ich muss jetzt aufpassen, dass das jetzt nicht ironisch klingt, wenn ich das so formuliere. Heute gab es ein kleines Erdbeben im politischen Berlin, denn Ricarda Lang und Omid Noripur, die beiden Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, sind zurückgetreten als Reaktion auf die Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo man, glaube ich, aus allen Landesparlamenten rausgeflogen ist. Ne?
Ja.
Also auch in Thüringen hat es, glaube ich, nicht gereicht. Nee, in Sachsen haben es die Grünen mit 5,1% in den Landtag tatsächlich
geschafft. Gut, dass die Redaktion auf dem Kiviv ist. Ja, heute, da schaue ich ins Internet rein und denke, alle zurückgetreten. Und
es ist sogar der ganze Vorstand zurückgetreten.
Der gesamte Vorstand,
muss man dazu sagen.
Und dann habe ich weitergeschaut und da ging es dann um die Frage, wer ist denn als potenzielle Nachfolger im Gespräch? Ich war ja froh, die zurückgetretenen Protagonisten, Frau Ricarda Lang und Omid Noripur, zu kennen, dem Namen nach zumindest, und mit ihnen Gesichter in Verbindung zu bringen und sie auch schon mal gehört zu haben. Ich war doch irgendwie etwas entsetzt, dass von den Personen, die da als Nachfolger diskutiert wurden, ich keinen kannte. Was jetzt, ich will nicht zugeben, dass ich mich zum Maßstab mache, aber das ist ein schlechtes Zeichen, meine ich, wenn es da jetzt keinen gibt, der so ein Minimum an Bekanntheit aufweist. Wie gesagt, der Gradmesser, obwohl ich weniger jemanden kennt, ist nur ein Indiz, eine notwendige, nicht hinreichende Bedingung sozusagen für die Frage, ob jemand bekannt ist. Aber das fand ich schon etwas traurig. Andererseits, ja, was macht das mit mir, frage ich mich mal selber und beantworte das dann auch gleich selbst. Der gute alte Rücktritt bislang eigentlich
mehr, ne?
Nur noch in dem Habitat Fußball kennbar und bekannt. Aber hier der gute alte Rücktritt nach großem Misserfolg. Kann sich mal fragen, wie groß ist der Misserfolg? Aber jedenfalls die 3 ostdeutschen Wahlen kann man jedenfalls schon mal als ein nicht unter Erfolg verbuchen vielleicht.
Ja.
Und ja, da sagt man, Mensch, es läuft richtig schlecht. Und dann könnten wir uns vorstellen, dass es an uns liegt, dann gibt es Parteivorsitzende, die sagen, dann mache ich mal genauso weiter, aber noch krasser als bislang. Und dann gibt es Leute, die sagen, treten wir zurück. Und das finde ich vom Mechanismus her jedenfalls beachtlich und auch begrüßenswert tatsächlich, dass ja der gute alte Rücktritt, da ist er wieder. Und kann man mal machen, ne? War jetzt nicht so, dass sie geradezu, dass man sagt, Mensch, war so erfolgreich, hatten noch so viel vor. Jetzt wollen wir mal sehen, wer da kommt, ne? Also so großartig wie das Duo Habeck, Baerbock war jetzt dieses Duo nicht. Wir haben es nicht geschafft, sich so ein bisschen frei zu schwimmen oder wie blöde Metapher. Also so die richtig fetten Frames haben sie nicht gesetzt und die Herzen
der WählerInnen
nicht so richtig erreicht. Ja, woran es auch liegen mag. Ja, also ich begrüße den guten alten Rücktritt, freue mich auf neue, werde da, ja, treu bleiben. So, du, es regt sich Widerstand.
Ich bin gerade so ein bisschen entsetzt über die Berichterstattung im Spiegel, weil hier steht, das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade, sagt Nuripur. So, was war vor einer Dekade? Das war 2014 und ich weiß gar nicht, ob die Grünen da so krass in der, also ich kann mich jetzt an keine tiefe Krise der Grünen 2014 erinnern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so, aber gut, kann sein. Und dann schreibt der Spiegel aber, dort rauschten die Grünen aus der Regierung direkt in die außerparlamentarische Opposition.
Waren die aus dem Bundestag raus?
Die sind in den 90ern sind die mal aus dem Bundestag geflogen. Aber halt nicht vor 10 Jahren. So. Also, weiß ich nicht. Ja.
Tja.
Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht habe ich das alles auch falsch in Erinnerung. Aber in den 90ern sind die Grünen aus dem Bundestag rausgeflogen.
Ja, also gut, müssen wir jetzt zunächst einmal noch wohl offen lassen. Ich muss sagen, der gute alte Rücktritt ist mir also auch weitaus lieber als...
Ja, als Andreas Scheuer, ne? Ja.
Ja, vor allem ist mir das lieber als Andreas Scheuer, das ist richtig. Das ist allerdings ein Vergleich, so kann man jeden Satz. Es ist mir lieber... als Andreas Scheuer, da gibt es
nicht. Ja, gut, das
also kein Satz
kann man
wird
immer
falsch,
verwenden,
indem man ihn als Andreas Scheuer, kein Vergleichssatz wird falsch, indem man ihn mit als Andreas Scheuer
beendet.
So, jetzt, was ist mir lieber? Ist mir deutlich lieber, den guten alten Rücktritt hier zu sehen, als zum, ich weiß nicht, wie viele hunderttausendsten Mal zu hören, dass man ja eigentlich alles total richtig macht, nur seine Politik besser erklären müsste.
Ja,
sein
die
Profil
Leute sind
schärfen
einfach zu
müsste
doof.
Oder die Wähler und oder, ist ja auch aus demselben Formenkreis, die Wähler einfach nicht erreicht hat.
Ja, mit der guten Sacharbeit.
Mit der wirklich gut. Wir müssen unsere gute Sacharbeit, müssen unsere Erfolge besser präsentieren. So. Und abgesehen davon haben die Grünen ja also wirklich immer noch auch in Brandenburg haben die ein Vielfaches der Wählerstimmen, die der Freien Demokratischen Partei von dem begnadeten Rhetoriker Christian Lindner zugeflossen sind, geholt.
Darauf wollte ich gerade hinaus, nämlich auf den Hinweis, dass sich der gute Christian Lindner, der könnte sich ja mal ein Beispiel daran nehmen, ne? Tut er aber nicht, sondern er verharrt dort auf diesem wichtigen Posten, gerade in dieser Zeit sehr wichtigen Posten, und ihm ist das alles so ein bisschen egal.
Der gute alte Lothar Matthäus hat mir gesagt, ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. Und in diesem Sinne kann man auch sagen, ein Christian Lindner tritt nicht zurück. Er ist einfach so
er tritt
gut.
Einfach.
Nach eigener. Er ist so gut und so wichtig, dass er
wichtig
einfach
auch,
den anderen das nicht zumuten kann, zurückzutreten.
Ja,
und
ja.
Also jedenfalls, wir sprechen über die Grünen und stellen fest, dass wir Christian Lindner und Andi Scheuer richtig blöd finden. Aber immerhin, also wer ist eigentlich als letztes zurückgetreten von irgendwas? Also das war...
Da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern, ne? Ich meine, hier die Stark-Watzinger, die ist ja eigentlich auch fällig, seit mehreren Monaten hält sich im Sattel halt komplett, man muss... komplett schmerzbefreit sein. Von daher ist das tatsächlich ein bisschen bewundernswert. Man fragt sich auch so, warum? Wem ist damit geholfen? Den Grünen? I don't know.
Ja, ich habe so ein bisschen diesen Gedanken, würde ich noch kurz äußern wollen. Auch so, ja, einerseits applaudiere ich ja diesen Rücktritt, wie man merkt. Andererseits habe ich auch ein bisschen die Furcht, dass dieses anständige Verhalten, dass
ja,
das jetzt wieder so etwas ist,
einfach ab.
Wo man sich dann also so selbstkritisch, wie sich das eben gehört, selbstkritisch auseinandersetzt und so ein bisschen mit sich selbst in Klausur geht und da so geistig, moralisch hochstehende Konsequenzen rauszieht, etc., während die anderen, die Andi Scheuers und Jens Spahne dieser Welt einfach,
die alle so
einfach durchziehen. So, und da ist ja auch wieder, deshalb ich heute noch, also auch dieser Umstand, dass heute noch seriöse Medien immer sagen, ja, der Habeck mit dem Heizungsgesetz, das sei ja wirklich so handwerklich auch so schlimm und so, also das sei ja dieser große Fehler da zu beginnen, wo man sagt, sag mal.
Habt ihr euch das mal durchgelesen?
Nein, bei welchen anderen Politikern wird eigentlich immer noch auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Fehler, da will ich ja gar nicht klären jetzt, verwiesen
von vor 10 Jahren.
Von vor 10 bis 40 Jahren oder 4 Jahren. Bei keinem. Und
naja, der SPD wurde immer die Agenda 2010 aufs Brot geschmiert.
Ja gut, das haben die sicher selber aufs Brot geschmiert. Anyway, jedenfalls. So, Rücktritt, olé.
Ja, Rücktritt, olé. Ich habe jetzt aus Spaß mir gerade so überdacht, ich muss mal die Satzung von Bündnis 90 Die Grünen lesen und gucken, was man da machen muss, um zum Bundesvorsitzenden gewählt zu werden. Ich muss Deutscher sein. Ich finde, es wäre, weil so eine programmatische...
Muss in fünfter Generation Deutscher sein.
So eine programmatische Kandidatur, um mal so ein paar Sachen loszuwerden, in welche Richtung sich die Grünen bewegen sollten. Ich meine, dafür bezahle ich eigentlich sehr gerne meinen Mitgliedsbeitrag. Der Punkt ist ja, das hat die Miriam Vollmer vor kurzem auf Twitter geschrieben, und das fand ich sehr klug, dass sie gesagt hat, die Grünen, also sinngemäß, die Grünen, das bringt nichts, wenn man ins selbe Horn geblasen wie du. Das bringt nichts, wenn man immer irgendwie der moralisch Überlegene ist oder sich irgendwie darüber freut, dass man jetzt, weiß ich nicht, prinzipientreu gehandelt hat oder so, sondern es geht am Ende des Tages ja auch darum, dass man möchte, dass die eigene Politik umgesetzt wird, und dazu muss man den Teppich verkaufen und man muss mal aus diesem ganzen Framing raus, dass alles, was mit Verzicht zu tun hat und so, ja, sondern man muss den Teppich verkaufen, man muss halt aus den Grünen so das neue Apple machen, so ungefähr, ja, das ist, weiß ich nicht, grün sein ist smart, das sind Leute, die kaufen sich Balkonkraftwerke, das sind Leute, die partizipieren irgendwie daran, dass sie irgendwo ein Windrad hingesetzt haben, ja, also, dass man einfach mal rausstellen
Studierende.
Muss, die, ja, gerne Studierende, dass man einfach irgendwie zeigt, ja, man kann halt schon auch ziemlich stark von dieser ganzen Energiewende profitieren. Und es muss nicht immer nur Verzicht und sonst was sein, sondern das ist auch einfach cool. Und ja, ich glaube nicht, dass die Grünen das hinbekommen werden, das Framing zu ändern, denn dann ist man da zu sehr von überzeugt. Ich muss ja auch sagen, ich habe das ja auch selber 2000, ich weiß gar nicht, wann das war, wenn ich da in Pankow auf dem Parteitag stand und einen Direktwahlkreis gebuhlt habe. Was hast du?
Die Buhlschaft, sagte ich nur.
Die Buhlschaft, genau. Und da muss man sagen, dass dieser ganze Aufstellungsprozess und so, was da teilweise für Leute erzählt haben, die dann da auch tatsächlich gewählt wurden und die tatsächlich dann auch noch richtig gewählt wurden, also im Abgeordnetenhaus, also weiß ich nicht, da sind Leute, die dann in die in Friedrichshain irgendwie geboren worden sind und mit 3 nach Süddeutschland gezogen sind und dann erst nach dem beendeten Studium wieder nach Berlin gezogen sind, geben sich dann da eine ostdeutsche Biografie, damit sie dann damit punkten können, Ostdeutsche zu sein, um gewählt zu werden und so. Das ist also alles ziemlich, muss man sagen, auch verlogen und so. Und ich sag mal, wenn es da mehr um irgendwie Identitätspolitik geht und so, das ist ja alles schön und gut, aber du musst ja auch irgendwie, wie es so schön heißt, die Leute da abholen, wo sie stehen, ne? Und so blöd das immer ist mit der CDU und den Konservativen, wenn die sich übers Gendern lustig machen und so, ja. Aber damit kriegst du im Zweifelsfall.
Ja, die liefern halt was, ne? Die liefern was.
Da kriegst du im Zweifelsfall mehr Leute mit.
Knallköpfe von der AfD liefern halt was.
Ja, ich sag jetzt nicht, dass Bündnis 90 die Grünen, dass das jetzt alles in puren Populismus ausarten muss. Aber ein bisschen mehr Lametta wäre schon schön.
Also ein bisschen mehr Lametta zumal.
Ich sag's mal so, jeder weiß das noch, so beim Sommerfest im Kindergarten, der Dinkelkuchen stand da am längsten rum, ne? Weil er hat auch einfach nicht geschmeckt.
Gefällt,
ne?
Mir sehr gut.
So, man muss da auch schon, weißt du, man kann sich ja gesund ernähren, aber ab und zu muss es dann schon der Industriescheiß, die Industriebackmischung mit Zuckerguss und bunten Streuseln sein, ja? Und weil die ganzen Prinzipien bringen dir nichts, wenn du am Ende am Katzentisch sitzt.
Sehr gut. Ich denke, klar geworden und möchte ich natürlich unterstreichen und auch noch was Hoffnungsvolles dazu sagen, denn es lohnt sich. Es lohnt sich, sich so zu verhalten, freudig und populär, nicht populistisch, ja, populär voranzuschreiten und ab und zu mal einen schönen Schoko-Smarty-Kuchen dazwischen zu stellen, zwischen den Dinkelkuchen, was mir als Metapher wirklich sehr gut gefällt. Es lohnt sich, weil jetzt geht es also schon seit Jahren, verschiebt sich die gesamte Gesellschaft, verschiebt sich nach rechts. Um das mal so ein bisschen vereinfacht auszudrücken. Aber es gibt also ein enormes Anwachsen dieser rechtskonservativen Haltung. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Friedrich Merz irgendwie reifer geworden ist.
Im Gegenteil,
danke. Sondern es ist einfach so, dass sich die Gesellschaft diesem Habitus und dieser Ideenwelt des Friedrich Merz einfach angenähert hat. Der
immer
ist ja nicht besser geworden,
halt, ja,
sondern das Land ist einfach irgendwie reaktionärer geworden. So.
Ja.
Und was ist da die Hoffnung daran? Das kann ja nicht ewig so weitergehen.
Ja.
Es wird ja wieder so wie das wahrscheinlich war, als Willy Brandt kam und sich als Messias entpuppte.
Hat feiern lassen.
Ja, die Leute dachten nur, das ist Willy Brandt, aber in Wirklichkeit war es kurzfristig ein Messias. So, jedenfalls, das muss ja irgendwann auch mal wieder aus meiner Perspektive aufwärts gehen, dass das progressive Ideen hier wieder Fuß fassen, Raum greifen und umgesetzt werden können. Und dem schon einmal ein bisschen als Vorhut voranzugehen, das täte den Kolleginnen und Kollegen dort bei den Grünen ja auch sehr gut. Statt hinterherzulaufen irgendwelchen komischen Trends. So, und das wäre, ja, vielleicht ist es jetzt auch der Moment, wo sich da mal etwas tut. Ich hoffe das, aber irgendwann geht es wieder aufwärts. Irgendwann ist diese Entwicklung, die Menschen wie Friedrich Merz in Spitzenpositionen möglich macht, irgendwann ist die zu Ende.
Ja, weiß ich nicht. Wenn man in die USA
hoffentlich
guckt.
Hoffentlich vor meinem Lebensende.
wenn man in die USA guckt, muss man da skeptisch sein. Also in der Debatte, und das zeichnet sich ja ab, ist es in Deutschland, aber auch weltweit so ein bisschen wie beim Merit-Order-Prinzip. Merit-Order-Prinzip kam ja zu einer gewissen Bekanntheit, als es um Energieknappheit und Strompreise und Gaspreise ging. Und da ist es so, dass das günstigste Angebot kriegt halt immer den Zuschlag. Und in Deutschland und anderswo ist es halt so, in gerade in öffentlichen Debatten, aber auch politischen Auseinandersetzungen, man hat oft das Gefühl, das dümmste Argument, das dümmste, also das wirklich allerdümmste Argument setzt sich einfach knallhart durch. Und das ist nicht schön, das ist bedenklich und ich zumindest möchte das nicht. Insofern bin ich da zweckoptimistisch und hoffe, dass du Recht behalten sollst mit deiner, ja, Hoffnung. Ich bin aber, wie gesagt, wenn ich mir jetzt hier angucke, ich habe die Namen noch nie gehört. Felix Banaschak, Franziska Brandner und Andreas Audretsch.
Ja, das war so ein bisschen...
Ist schwierig. Die sehen auch, muss man leider so sagen, die sehen auch alle so aus. Die könnten auch bei der FDP sein, so vom Look.
Die FDP her. Schafft es wenigstens noch 2-3 Leute neben dem Universalgenie Christian Lindner da zu haben, die man wenigstens kennt.
Vom Namen her. So, das ist schwierig.
Und sagt schon, okay, wenn der Djirsaray was sagt, dann man weiß wenigstens im Grunde genommen auch dieses, Hauptsache man spricht drüber, man weiß wenigstens, bei wem man sofort die Ohren verschließen muss, beide Finger in beide Ohren stecken muss, Finger auf einmal.
Was ich aber gut fand, zumindest in der Analyse, war, dass diese Fokussierung auf Gegenrechtssein im Wahlkampf, also was gerade in den ostdeutschen Wahlkämpfen ja wohl sehr stark gewesen sein muss, dass das nichts gebracht hat. Also natürlich bringt es was, wenn man sagt, ja, also wir finden Rechtsextremismus blöd, ne? Aber es ist immer schlecht, wenn du den Leuten in einem Wahlkampf erzählst, was du nicht willst oder wogegen du bist. Es sei denn natürlich, du bist irgendwie so ein Agrohaufen wie jetzt die sogenannte Alternative für Deutschland, wenn du irgendwie sagst so, wobei selbst die sagen, was sie wollen, ja. Die sagen dann, die machen dann so Plakate mit so Flugzeugen drauf, wo sie dann irgendwie schreiben, ja, die alle abschieben oder so, ja. Das ist leider, muss man bei den AfD-Plakaten sagen, wenn man die sieht, die sind zwar oft sehr unterirdisch, aber man merkt, dass die Leute, die sie machen, wirklich Spaß daran hatten und haben, dieses Plakate eben zu machen.
Was du sagst, finde ich auch wichtiger Punkt, dass die Feststellung, dass einfach nur dauernd gegen rechts zu sein nichts bringt. Da gab es ja in Brandenburg nochmal den qualifizierten Beleg für deine These, dass nämlich da eine zentrale Wahlaussage der Grünen war, ein zentrales Angebot war, eben die Sperrminorität für die AfD verhindern zu wollen.
Ja.
Völlig richtig, richtiges Ziel, ist nämlich super schlecht, patati, patata, aber...
Ja, da kannst du ja direkt AfD-Plakate aufhängen.
Das auch, nein, ich will ja was anderes sagen. Es ist einfach ein völlig unattraktives Angebot. Es ist jetzt nicht das Problem, dass man damit gleichzeitig noch über die AfD redet, aber es ist ein völlig unattraktives Angebot, weil es auch wirklich nichts fürs Herz, auch nicht im Entferntesten. Und wahrscheinlich, also die Sperrminorität ist ja jetzt, zumal bevor sie noch in aller Munde war, nicht das, worüber die Leute täglich reden. Und die leiden auch nicht unter der drohenden Sperrminorität, wenn sie keine Wohnung bekommen und so weiter und so fort. Also ganz schlechtes Angebot. Damit holt man die Leute ab, die man sowieso schon in der Tasche hat. Man predigt also zu den Getauften. Aber wer sagt, hör mal, ich wähle, um die Sperrminorität der AfD zu verhindern, das hat mich überzeugt. Deshalb wähle ich jetzt die Grünen.
Es ist ja noch schlimmer.
Das Schlimme ist noch schlimmer.
Jetzt pass auf, ich erzähl dir, wie schlimm es ist. Es ist zumindest Ich hab jetzt einen Satz gefunden, einen Vergleichssatz mit Andi Scheuer, der vielleicht gar nicht stimmt. Es ist schlimmer als Andi Scheuer. Auf einer gewissen Ebene schon, weil du motivierst natürlich AfD-Anhänger oder Leute, die so ein bisschen anti sind. Weißt du, wenn du dann da irgendwelche Vertreter von den Grünen hast und die erzählen dann irgendwas von einer Sperrminorität und sagen, wenn du die AfD wählst, dann hat die diese Sperrminorität und dann sagst du, ja, ich interessiere mich eigentlich nicht für Politik, aber so wie die jetzt keinen Bock darauf haben, dass die AfD gewählt wird, da würde ich sagen, wähle ich doch jetzt mal AfD, weil es irgendwie scheint die ja irgendwie so richtig zu nerven. Das ist genau wie Friedrich Merz, der damals gesagt hat, ja, also man kann natürlich mit der Wahl der AfD der Regierung ganz toll einen Denkzettel verpassen. Ne? Ja, wo ich halt echt, ich muss auch echt sagen, also ich meine, die AfD ist ja schon auch so ein bisschen, die sind ja sehr trollig anarchistisch unterwegs. Ich meine, ich will die nicht verharmlosen. Es ist ein rechtsextremer Verein und meiner Meinung nach müssten die sofort verboten werden. Aber gibt ja Leute, die dann der Meinung sind, man müsste sie inhaltlich stellen, bla bla bla.
Ja, ja.
Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus, dass die AfD noch nicht das Thema angegangen ist, den Friedrich Merz auf dem Parteitag mal offiziell zum Ehrenvorsitzenden zu wählen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, jedenfalls Sexify. Bündnis 90 Die Grünen, würde ich an dieser Stelle sagen.
Sehr gut. Sehr gute Maßnahme.
Es ist.
Ich meine, wenn ich das mal kurz sagen darf, ein wirklich unmittelbar massiv wirksamer Schritt, die Grünen zu sexifizieren, wäre ja, Christopher Lauer eine wichtige Position dort zu geben.
Ich wäre gerne politischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen und dann würde ich endlich mal richtig, richtig austeilen gegen diese ganzen Flitzpiepen.
Das wäre schon was fürs Herz.
Das wäre was fürs Herz. Da könntest du zu jeder Tag- und Nachtzeit bei mir anrufen, nachts um 3 und so, Herr Lauer, was sagen Sie zu Christian Lindner? Dann sag ich so, hau so Zeit, setzen Sie sich erstmal hin und dann würde ich noch sagen, das können Sie alles senden.
Und dann zieht er vom Leder
und sagt,
Rechtsanwalt und Wehner sagt, eigentlich voll umgeschult auf Äußerungsrecht.
Ja, er ist voll umgeschult auf Äußerungsrecht, weil die ganze Zeit eine Abmahnung nach der anderen.
Eher Delikte.
Aber ich sag mal so, wenn du deine Zeit im Ministerium damit verbringst, die ganze Zeit zu koksen, ja, das hat auch vor dem Landgericht Hamburg Bestand. Ja, das hat auch vor dem Landgericht Hamburg bestanden. Bin ich fest von überzeugt.
Okay, Sexify, die Grünen, gibt Christopher Lauer.
Ich muss mal wirklich gucken, was da in der Satzung drin steht.
More so time on air.
More airtime für Christopher Lauer, das begrüße ich auch. So, kommen wir zu einem anderen Thema. Wir wollten über die Wahl in Brandenburg reden, aber jetzt nicht so sehr unter dem fein ziselierten Aspekt, dass wir nochmal durchlesen, dass, weiß ich, 60% der BrandenburgerInnen mit dem Herrn Woidke total zufrieden sind, aber dann irgendwie nur 30% wählen ihn, wo man die Frage stellen kann, haben da alle das Wahlsystem verstanden? Anscheinend nicht. War ja dasselbe Phänomen in Thüringen. So, Ulrich, aber du wolltest über das Phänomen reden, wie Herr Woidke kurz vor der Wahl den BrandenburgerInnen quasi Pistole auf die Brust gesetzt hat.
Ja, Herr Woidke hat also alles auf eine Karte gesetzt, wie man mit einer der berühmten, völlig durchgenudelten Metaphern so sagen würde. Vor der Wahl jedenfalls. Vor der Wahl sagte Herr Woidke, mich gibt es als Landesvater nur, wenn die SPD zur stärksten Partei wird. Mehr oder weniger sinngemäß. Damit hat er gesagt, wenn die AfD auch nur 0,00 irgendwas Prozent vor der SPD liegt, dann trete ich zurück. Dann, mit anderen Worten, das hat er so nicht gesagt, aber es ist natürlich jedem klar, dann kommt hier irgendeine von den ultrablassen Pfeifen und versucht eine Regierung zu bilden, aber mich, Kultgestalt, kriegt ihr dann nicht mehr. So seine Ansage. Und angesichts seiner tatsächlich wohl großen Beliebtheit, die ihm alle attestieren, ist dieser Move aufgegangen. Er hat alles auf die 17 gesetzt und die 17 ist gekommen. Oder sagen wir mal, er hat alles auf Rot gesetzt und es ist Rot gekommen, so ungefähr. Und Also das hat geklappt und jetzt steht er allerdings da, weil natürlich auch steht er da, die Grünen sind aus dem Landtag rausgeflogen. Mit ja. diesem, die wollten ja nur die Sperrminorität, das die war ja deren Angebot. Ja. Die sind rausgeflogen, die CDU ist also auch gerupft und er ist, ich glaube, circa rund 1% Punkt vor der AfD gelandet. Dazu gibt es meines Erachtens zwei Dinge zu sagen. Zum einen ist es das Spiel mit einem Kriterium, das Herausstreichen eines Kriteriums, das als solches allenfalls ein sehr, sehr, sehr weicher Soft-Factor ist, nämlich wer wird jetzt stärkste Partei bei einer Wahl? Also, ja. Und dann noch die Frage, ob die jetzt 30,9 die einen oder 31,2 die anderen und wer das hat. Diese Frage ist völlig überladen an Bedeutung in der Art und Weise, wie Herr Woidke das gemacht hat. Ich finde allerdings, dass man ihm schon großen Respekt zollen muss für diesen ganz kultigen Move. Der hat nämlich dazu geführt, dass er tatsächlich dann, ja, die Wahl gewonnen ist der falsche Ausdruck, aber dass sein Laden mit ihm als Spitzenkandidat stärkste Partei geworden ist.
Naja, also das nennt man gemeinhin schon die Wahl gewinnen, ne?
Ja, aber da kommt jetzt ja der Punkt. Jetzt steht er da.
Mit dem Schwanz in der Hand.
Schwanz in der Hand, so ist das ja auch ein Fachbegriff. Jetzt steht er da und muss mit der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht.
Das ist toll.
Eine Regierung bilden. Und ja. Das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, aha, das verstehst du also unter Wahl gewonnen. Und da ist es ein, doch irgendwie auch ein ganz guter Moment, um sich mal zu fragen, Was ist eigentlich, schau mal, Opa, was ist eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Strategie und Taktik? Und ja. Hier muss man sagen, das war ein taktischer Move, ein brillanter taktischer Move. Aber strategisch gesehen, finde ich, ist es eine totale Niederlage,
Totale Niederlage vielleicht auch.
Vielleicht nicht, aber es schadet doch der Politik. Es wäre doch so schön gewesen, wenn man sagt, hey, bitte wählt auch noch die Grünen. Das hätte mir persönlich sehr gut gefallen. Also ich finde, es betont doch die taktischen Überlegungen ganz deutlich vor den strategischen und in der Politik sind die strategischen Überlegungen halt auch die, die mit sachlichen, mit politischen, mit wertebasierten Überlegungen die größere Verwandtschaft haben als die rein taktisch. Taktisch musst du die Wahl gewinnen, strategisch musst du irgendwie gucken, dass du vielleicht was Anständiges auf die Beine bekommst. Und da hat vielleicht Herr Woidke sich ein bisschen wenig drum gekümmert. So mein Eindruck. Aber die Taktik natürlich deutlich besser, als zu sagen, wir finden die Sperrminorität. Und wo dann irgendwie da der, wie du so schön herausgearbeitet hast, da irgend so ein Heini erstmal so Sperrminorität verhindern. Ich weiß doch nicht, was das ist, aber finde ich gut.
Finde ich gut, dass die AfD die Sperrminorität hat.
Ja. Finde ich gut. Ich bin für Sperrminorität. Klingt gut.
Wie du gesagt hast, total genialer Move von Woidke. Der hat sich halt nochmal also ich bin mir total sicher, dass der sich diese Nummer da in Thüringen angeguckt hat und diesen kolossalen Widerspruch, dass halt, da haben wir ja auch in der letzten Folge drüber geredet, dass 50% der ThüringerInnen sagen, Bodo Ramelow, unser Mann in Hollywood, 51% Zustimmungsrate. Und dann sagt man, ja, also 40% sagen dann, ja, ich will jetzt was anderes als die Linkspartei, weil Linkspartei ist ja blöd. Was hat denn der Bodo Ramelow mit der Linkspartei zu tun? Ich dachte, der wäre beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Nein, also das hat Woidke anscheinend sehr beherzigt und dann halt gesagt, so, dann setze ich den Brandenburger innen mal die Pistole auf die Brust und das war, muss man so sagen, der richtige Move. Was natürlich, du hast natürlich auch recht, dass jetzt dieses Bündnis Sarah Wagenknecht im Landtag ist. Das ist natürlich eine besonders, besonders schöne Ironie, auch für die CDU in Sachsen und in Thüringen, ja, dass man sich also jahrtausende lang komplett versperrt hat einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei aus ja ideologischen Gründen, weil man gesagt hat, die waren alle in der SED, beziehungsweise die waren alle bei der Stasi. Und wenn man sich dann halt anguckt, wenn die CDU dann nach der Wende übernommen hat, aus der DDR-Version der CDU, dann war das da schon komplett bigott. Und jetzt ist es natürlich total lustig, diesen mentalen Spagat, den die CDU da jetzt machen muss, um zu rechtfertigen, warum sie mit Leuten, die vor 2 Jahren noch in der Linkspartei waren, oder vor 2 Jahren, vor 3 Monaten,
vor zwei Wochen,
noch in der Linkspartei waren, warum sie jetzt mit denen doch koalieren wollen, beziehungsweise koalieren können, beziehungsweise koalieren müssen. Das nennt man im Tennis, das ist dein Spruch, das nennt man im Tennis einen Unforced Error.
Ja.
Und du hast natürlich vollkommen recht. Es ist natürlich
Ball ins Netz geballert, obwohl du überhaupt nicht unter Druck warst.
Ja, ja. Und man muss natürlich sagen, was hier jetzt auch zum Tragen kommt, dieses dramatisch schlechte Abschneiden der Grünen in allen ostdeutschen Bundesländern, kommt auch daher, dass insbesondere die CDU ganz kräftig mit dabei ist, die irgendwie zum politischen Hauptproblem in der Bundesrepublik Deutschland zu erklären. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn du eine Partei hast, die in Teilen als gesichert rechtsextremistisch gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird und wo es, wie gesagt, gute Gründe gäbe, die einfach sofort zu verbieten, sage ich jetzt mal als Gefühlsjurist. Und dass du dann sagst, ja, nee, also hier die Typen, die wollen, dass du weniger für Strom bezahlst, die sind das eigentliche Hauptproblem in Deutschland. Und ja, dass sie alles,
glaube,
und dass sie alles eben verbieten wollen.
Ja. Dass diese Abneigung, die kommt eben tatsächlich von Herzen. Das ist, glaube ich, vielfach der Unterschied im Habitus und jedenfalls das den Wählern unterstellt wird. Der Söder unterstellt, glaube ich, den Wählern, wenn der Söder geht ja in die Kiste, mit wem auch immer,
ja,
ihm
wer gerade da ist.
Aber dass er weiß oder glaubt zu wissen, dass seine Wähler mit den Grünen eben von diesem Habitus her nichts anfangen können. Letztlich so stelle ich mir das vor, wie ich persönlich auf so den ganz klassischen CDU-Mann, muss man da sagen, reagiere. So, dass wahrscheinlich weiß Söder, dass bei vielen CDU-CSU-Anhängern auf der anderen Seite der Skala, dass die gleiche Emotionalität herrscht wie bei mir, wenn ich an Carsten Linnemann denke. Und ja, da fürchte ich, dass daher diese Aversion oder diese zur Schau gestellte Aversion gegen die Grünen kommt. Denn ich kann es mir, vielleicht gelingt es dir, als wirklich strategisch gelungenen Ansatz kann ich mir das nicht erklären. Was soll das? Ich meine, das ist die Option schlechthin, in der nächsten Runde an die Regierung zu kommen. Und wenn man da sagt, die sind so bescheuert, die Grünen, das ist doch dumm, oder nicht?
Ja. Und jetzt kommt mein Aber, also ja, das ist einmal, glaube ich, Aversion, aber dann ist es auch, glaube ich, dieses, du weißt halt einfach bei den Grünen, die sind ein easy target, weil egal was du über die sagst, ja, also weiß ich nicht, der Söder könnte auch die Ricarda Lang unter der Gürtellinie beleidigen, ja, die wissen, egal was ich zu denen sage, die lassen alles mit sich machen. Die lassen alles mit sich machen. Die halten so, die sind nicht christlich und halten so Jesusmäßig die andere Wange hin, dass es denen schon fast leid tut, ja? Also das ist, denke ich, das Problem. Ich verstehe es ja nicht. Die Grünen sind ja mit der CDU in vielen Bundesländern auch erfolgreich in der Regierung und dass dort die Landtagsfraktion beziehungsweise die Landesverbände nicht mal ein bisschen Druck gemacht haben und gesagt haben, hör mal, also lieber Hendrik Wüst, ne, wenn du da jetzt mal deine Partei nicht eingefangen bekommst, wir können hier auch ganz andere Methoden aufziehen. Und das trauen sie sich halt nicht. Und ich glaube, dass die da, da ist der Söder, da sind die Spitzenpolitiker in der CDU halt schon so drauf, wenn die irgendwie Blut riechen, dann sind die da im Killer-Modus, ja, dann machen die das platt und die lassen da auch halt eben nur davon ab, wenn sie merken, okay, es gibt da Widerstand und es gibt da halt keinen Widerstand. Es ist halt ein easy target. Das ist fast so wie, ne, ich meine, warum hetzen die Rechtsextremen so sehr gegen die Ausländer? Weil es eben auch ein easy target ist, weil die Ausländer stehen, die Ausländer-TM, stehen dann ja nicht irgendwo und sagen, ey, also mal auf mit der Scheiße, sondern das sind diffuse Gruppen, die sich nicht wehren können. Und die Grünen, dass sie sich nicht wehren, ist leider selbst verschuldet.
Tja.
Und da siehst du wieder, wir haben, da zieht sich ein Faden durch diesen Podcast, da siehst du wieder, wohin dich deine moralische Überlegenheit führt. Da hast du Arschlecken 250, da kannst du dir ein Eis von backen, da kannst du sagen, ja, ich bin gar nicht auf das eingegangen, was der Markus Söder da gesagt hat. Ja, da musst du da jedes Mal, wenn der Söder was gegen die Grünen sagt, musst du halt dagegen halten. Da musst du, im Zweifelsfall reicht ein, sag mal, haben die heute in München in der Kantine von der Staatskanzlei schon vor 12 das Bier ausgeschenkt? Oder was ist da beim Söder wieder los? Ja, also ich meine, der hat auch genug Scheiße gebaut, da zum Beispiel diese Geschichte da mit den Wohnungen in Bayern, die er da bauen wollte, die nicht gebaut worden sind, wo er dann auch noch welche verkauft hat, was irgendwie auch irgendwie so dubios war, beziehungsweise ein Geschmäckle hatte. Es gibt so viele Sachen beim Söder, die du angreifen kannst, die Hunderttausende von Euro, die der für Fotos ausgibt und alles Mögliche. Ja, ich meine, der Mann ist offensichtlich hat er auch eine zumindest leichte narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja. Und also, dass man da, der ist im Grunde genommen von seinem ganzen Habitus her auch ein easy target, ja. So, aber wenn man halt der Meinung ist, dass man, ja, die andere Wange hinhalten muss. Dass man nicht mal dezent
unter der Gürtellinie schießen dürfte,
ja,
dann wird das halt nix, ja. Ja,
weil der Wähler TM das ja so honoriert, weißt du, die stehen in der Wahlkabine und dann werden die danach, gibt's so eine Nachwahlbefragung von hier Infratest, DIMAP, was war ihnen diese Wahl am wichtigsten? Ja, also, dass die AfD nicht die Sperrminorität bekommt und ich finde auch ganz besonders toll, dass die Grünen alles mit sich machen lassen und egal wie ausfallend der politische Gegner wird, sie sagen gar nichts und lassen alles über sich einhergehen. So, also ich meine, das ist halt, das tut ja, wenn ich jetzt so darüber rede, das tut ja schon auch ein bisschen weh, wenn man das so als Außenstehender mitbekommt und sich so denkt, nee, das müsste alles nicht sein. Das müsste alles nicht sein.
Ja. Sehr gut. Guter Punkt.
Guter Punkt.
Guter Punkt, guter Punkt. Also, da müsste mal ein bisschen zurückgetreten werden. Mensch. Vielleicht der neue Vorstand mit diesen Leuten, die keiner kennt.
Ja, mit diesen Leuten, das ist ganz wichtig. Leute, mit Leuten, die keiner kennt, das ist auch wieder so.
Die
wahrscheinlich
nett
haben da irgendwelche Grünen. Ja, irgendwelche Grünen werden gesagt haben, Hauptsache, die sind nett und es kommt ja auch vor allen Dingen auf die Inhalte an. Ne?
Genau.
Es kommt ja vor allen Dingen auf die Inhalte an. Also eigentlich hätte man sagen müssen, was ein guter strategischer Move gewesen wäre, zu sagen, jetzt übernehmen erstmal Robert Habeck und Annalena Baerbock interimsmäßig den Bundesvorsitz wieder und dann veranstaltet man ein parteiinternes Deutschland sucht den Superstar-Casting und dann kann man nach der Bundestagswahl mal dann einen neuen Bundesvorstand irgendwie zusammen wählen. Aber jetzt so ein Jahr vor der Bundestagswahl, ziemlich genau ein Jahr vor der Bundestagswahl, den ganzen Vorstand auszutauschen, das ist natürlich auch wirklich so ein bisschen. Naja, we will see, vielleicht führt's ja dazu, dass die Grünen nächste Woche bei 20% in den Umfragen stehen. Ich meine, man hat ja in den USA gesehen, dass in einigen Wochen sehr viel passieren kann, aber allein, ich glaube es nicht.
Tja.
Ganz kurz, als Überstreuer noch zum Ende hin, die CDU, die Christlich-Demokratische Union und ihre Schwesterpartei, die Christlich-Soziale Union, haben sich in, irgendwie kam das, glaube ich, sehr ungeplant und sehr spontan, haben sich darauf geeinigt, dass der Fotzenfritz, der Kanzlerkandidat für die Christlich-Demokratische Union und die Christlich-Soziale Union wird, bei der Bundestagswahl 2025. Das ging damit einher, dass der einzig wirklich auch ernstzunehmende Kandidat, dem man so Ambitionen zugesagt hat, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, gesagt hat, nö, er lässt da dem Merz den Vortritt. Was natürlich auch sehr clever ist, Wüst macht da die Angela Merkel. Denn ich habe da eine schon sehr vorgefertigte, gefestigte Meinung bezüglich der Kanzlerkandidatur eines Friedrich Merzes. Jetzt wäre die Frage, lieber Ulrich, traditionell, was macht das denn mit dir, dass der Friedrich Merz jetzt der Kanzlerkandidat wird, der ja, CDU, ey, das, CSU?
Das kotzt mich ehrlich gesagt total an, muss ich sagen.
Kotzt dich an, ja.
Und weil ich den Typen so furchtbar finde und wie vorhin schon gesagt, weil immer gesagt wird, ja, der Friedrich Merz, der ist so impulsiv und er hat sich immer nicht so, manchmal hat er sich nicht so richtig im Griff, aber manche sagen dann, er habe an sich gearbeitet und jetzt schafft er das ganz gut. Was das mit mir macht, ist einfach, der hat sich jetzt überhaupt nicht irgendwie überdurchschnittlich schlecht im Griff. So sind vor allem die Männer der Generation. Das ist diese Generation, die auch auf Arbeit durften die mal ordentlich auf den Tisch hauen. Das sind die, die noch ihre Angestellten ordentlich anbrüllen durften. Ganz zu schweigen davon, was sie auf der Weihnachtsfeier alles machen durften. Ein Repräsentant dieser Generation und dieses Stils, es ist ja keine Altersfrage, das ist ja eine Stilfrage. Ein Repräsentant dieses generationentypischen Stils ist Friedrich Merz. Das ist ein Mann von gestern. Und das nicht nur, weil er
68 Jahre.
Nicht, weil er so alt ist, sondern weil er da stehen geblieben ist, wo das Land vor 20, 25 Jahren stand. Und seitdem hat er keine der Entwicklung wirklich mitgemacht. Da ist es rein angelernt, dass der sich jetzt manchmal ein bisschen mehr zurückhält als früher. Das ist reine Konditionierung. Das ist nicht Beobachtungslernen bei dem.
Ja, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, wo der sich so krass zurückhält, weil ich finde, das, was Friedrich Merz die meiste Zeit von sich gibt, ist nach wie vor ziemlich unterirdisch.
Genau, und das ist der Punkt, dass sich jetzt nicht Friedrich Merz angepasst hat, den wir vorhin schon hatten, sondern das Land ist einfach zu ihm herangerückt, die Kultur hier. So, was macht das noch mit mir? Weniger als mit Leuten, die jetzt so, schätze ich mal, außer den jungen Brandenburgern, die irgendwie zu großen Teilen AfD gewählt haben, aber es macht, glaube ich, mit mir noch ein bisschen weniger als bei Leuten, die ich mir vorstellen kann, die jetzt so 25 sind.
Ja.
Für die ist er ja noch älter. Der kommt ja aus einer Zeit, die man mit Dinosauriern assoziiert und wo ich mir denken würde, es ist jetzt noch nicht mal irgendwo absehbar, einer von meiner Generation ungefähr da bei den beiden bislang großen Parteien, sondern der ist ja auch für mich schon alt, vom Habitus, vom innen, vom im Kopf drin. Weil es gibt ja wunderbare 70-Jährige, die total auf der Höhe der Zeit sind. Ne? Also das soll nicht hier so aussehen, als würde ich Leute, die des Alters wegen diskriminieren, sondern der Haltung wegen. So, also ja. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass es mit jemandem, der 25 ist, müsste es völlig unerträglich sein, dass sich da dieser Opa um meine Zukunft kümmern soll. Naja, und dann hast du ja eben bei der anderen ehemaligen Volkspartei hast ja noch so eine Birne. Der ist jetzt also, ja, und dann haben es also so Leute, die wenigstens so eine gute halbe Generation jünger sind, wie Hendrik Wüst, nicht, dass ich den irgendwie besonders toll fände, aber wenigstens ist er ja mal nicht so ein alter Mann von gestern. Der ist allerdings natürlich auch stark vorgealtert.
Ja,
beim Kopf drin.
Beim Wüst muss man sagen, der profitiert halt einfach ganz krass von diesem Shifting Baseline Syndrome. Ja, also wenn du ständig Friedrich Merz im Fernsehen siehst und ihn da irgendwie seinen Quatsch erzählen hörst und dann siehst du Hendrik Wüst, dann denkst du da, weiß ich nicht, du hast das mit dem jungen, weiß ich nicht,
Willy Brandt zu tun.
Mit dem jungen, wie heißt der, der Antonio Banderas zu tun oder sowas. Ja, also ich meine, gegen den Merz muss man tatsächlich sagen, ist der Wüst sogar, würde ich sagen, attraktiv. Ja, also das ist halt, wenn du ihn mit Merz vergleichst,
ja, ja.
Ne? Wenn du den einfach so sehen würdest, denkst du so, ja, was ist das denn jetzt hier für einen Sparkassenvertreter?
Wenn ich
ja,
so einen sehe, dann gehe ich zu PricewaterhouseCooper.
Ja, beziehungsweise, ja, ich glaube nicht, dass sie da so billige Anzüge tragen. Ja, also das ist halt das Angebot, was die CDU hat. Und ich glaube, ich habe auch mal gerade gerechnet, wann war ich 25? 2009. Und eine Person, die 2009 68 gewesen wäre, wäre 1941 geboren. Ja, also das ist tatsächlich eine ganz schöne
Hausnummer. Ja, die Schnittmenge mit dem ist einfach
null. Die ist null. Der ist ja auch nicht wirklich volksnah in dem Sinne, dass er jetzt als Mini-Flugzeugeflieger irgendwie tatsächlich wüsste, was die Leute jetzt tatsächlich beschäftigt. Das merkt man ja auch daran, dass er die ganze Zeit dann irgendwelche Quatschbeispiele bringt, was Deutschland jetzt tun müsse, weiß ich nicht, bei Migration und hast du nicht gesehen. Er kann ja auch nur die ganze Zeit über quasi den Ausländer reden, weil er sich nicht vorstellen kann, dass die berühmt-berüchtigte alleinerziehende Mutter, die beim Lidl an der Kasse arbeitet, müssen wir eigentlich auch mal eine Befragung machen, wie viele alleinerziehende Mütter arbeiten tatsächlich bei Lidl an der Kasse. Jedenfalls kann er sich überhaupt nicht vorstellen, dass diese Frau ein Problem damit hat, weiß ich nicht, dass am Ende des Geldes noch Monat da ist, ja. Da denkt er sich, wie hat er das in diesem Verfahren beim Bundesverfassungsgericht gesagt, dass er dann gerne, er gibt gerne auch mal ein paar gute Ratschläge an seine Kollegen.
Den einen oder anderen.
So, im Hintergrund, ne. Und ich glaube, die würde er dann auch mal so 5 bis 10 Minuten, würde der mal erklären, hier, guck mal, da musst du einfach nur Geld beiseite legen und dann ist am Ende des Monats noch Geld da. Hier hast du noch mein Buch. Ich habe es auch geschafft oder wie der Scheiß hieß. Und so macht das also, so würde das also Friedrich Merz machen. Und ich glaube, beziehungsweise das ist ja das Verlogene an der Medienberichterstattung über so, ja, KandidatInnen. Man muss so einen Kandidat erstmal, den muss man erstmal groß machen, damit den jeder kennt. Der muss erstmal ein Profil kriegen, das jeder kennt. Und dann kann man ihn schön fallen lassen. Und ich glaube, dass Friedrich Merz in der Hitze des Gefechtes, das sich Bundestagswahlkampf nennt, es nicht hinbekommen wird, sich die ganze Zeit so am Riemen zu reißen, wie es notwendig ist, um von der deutschen Presse für kanzlerabel gehalten
also
zu werden.
Also du prophezeist das interessant. Ich schließe mich an. Also ich würde mal vorschlagen, wir prophezeien, dass Friedrich Merz durch eine Laschetiade es schafft, möglichst noch auf der Zielgeraden.
Ja. Das Armin Laschet Gambit. Ja, ja.
Das Armin Laschet Endspiel. Und wo man ihm ja tatsächlich, soweit ich das bislang beobachtet habe, und ich bin den schon ein bisschen angeguckt, den Hannes sah, wo der ja auch ein Totalausfall ist in den Rubriken Selbstironie und der verwandten Rubrik Humor, glaube ich.
Ja,
ich glaube, der kann noch nicht mal einen Häschenwitz erzählen. Der lacht über so Sachen,
über so ganz bittere Sachen, wie sich so einer irgendwie, der lacht ja. über so Sachen, wenn einer auf so eine umgedrehte Hake drauf tritt und sich ja, die Nase bricht. Das findet ja, der,
so
glaube ich,
so eine
lustig.
Bananenschale.
So eine Bananenschale schmeißt der sich weg.
Ja? Ich glaube halt, dass, also ich meine, wie war das letztes Mal? Wir erinnern uns, auch wir beide haben uns kaputt gelacht bei der Vorstellung, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es heute.
Wir sprachen von der 5%-Hürde.
Ja, als wäre es gestern gewesen, beziehungsweise heute. Ich kann mich noch dran erinnern, wie ich hier im Podcast gesagt habe, ja, ich meine, natürlich muss der sagen, dass er Kanzler wird, weil wenn er es nicht sagen würde, würden die Medien sofort schreiben, hier, er glaubt selbst nicht dran. Auf. Aber, ich glaube nicht, dass er wirklich glaubt, dass er Kanzler wird, ja, so. Und dann hat er aber in diesem Wahlkampf es geschafft, den Leuten zu vermitteln, so dermaßen die bessere Merkel zu sein, ja. Und wir werden einen Bundestagswahlkampf erleben, der davon geprägt sein wird, dass dieser Krieg in der Ukraine weiter eskaliert, der davon geprägt sein wird, dass wir weiter ein
Grenzkontrollen Erfolg bleiben.
Dass wir einen Kollaps der natürlichen Lebensgrundlagen weiter beobachten können. Ich meine, die Reaktion der Bundesrepublik Deutschland auf diesen gestörten Typen da, der dann gesagt hat, er würde zum Islamischen Staat gehören und dann halt eben, was dann da alles passiert ist, das war ja nichts anderes als ein großes Werbeprogramm für diese Menschen zu sagen, ja gut, dann jage ich mich da auch in die Luft, weil anscheinend kriegen die das ja, also anscheinend machen die dann ja sofort das, was wir uns erhoffen, nämlich, dass sie ihre Gesellschaft weiter abschotten und wir finden dann wieder neue Leute, die weiter dadurch radikalisiert werden, dass die Ausländer immer beschissener behandeln, ja. Also anders, das war ja eine große Werbeveranstaltung, ne. Man sagte immer, wir lassen uns von den Terroristen nicht diktieren unseren freiheitlichen Lebensstil und dann im selben Atemzug, ja, aber wir machen jetzt alle Gesetze schärfer, aber das machen wir nicht wegen den Terroristen, das machen wir, weil wir das wollen selber, das machen wir jetzt nicht, weil die uns dazu zwingen.
Die Bürger haben kein Verständnis dafür, dass es so weitergeht.
Genau, das ist, die Bürger wollen das, nicht der Islamische Staat.
Man muss sagen, der Friedrich Merz, der hat ja auch schon im Grunde genommen, wie du es schon gesagt hast, fällt mir jetzt auch gerade so ein, in der letzten Zeit eigentlich Dinger rausgehauen, die wären ihm oder einem anderen, der das gesagt hätte, noch wahrscheinlich vor 2 Jahren massiv um die Ohren geflogen. Er war das ja, glaube ich, der von dauernd von Staatsversagen spricht ja. und der dem Kanzler entgleite das Land. Also der den ganzen Tag als Angehöriger dieser ja selbst erklärten Oberpatriotenpartei den ganzen Tag sagt, dass es hier aktuell total
ist scheiße.
Und
voll scheiße.
Das sagt er den ganzen Tag. Und eigentlich müsste ihn das sofort aus der Kurve schmeißen, tut's aber nicht. Er ist eine ziemliche Zumutung, der Typ. Also, das muss ich sagen, er ist eine schlimme Zumutung, muss ich sagen.
Ja, so, und das ist halt der Punkt, was halt während eines solchen Bundestagswahlkampfs passiert ist, dass diese Kandidaten von der Presse tatsächlich nochmal genauer beäugt werden. Und dann wird sich halt schon die Frage gestellt, ey, wollen wir den wirklich 4 Jahre als Bundeskanzler haben? Und ich sage dir, auch die SPD ist eine Turniermannschaft und das Blatt wird sich ganz gewaltig wenden. Auch nochmal für Bündnis 90 die Grünen. Kommt natürlich ein bisschen dann auf den Sommer an. Wenn wir wieder so einen super Hitzesommer haben, kriegen die bei der Bundestagswahl mehr, als wenn das so ein verregneter, durchwachsener Sommer wird.
Und Friedrich Merz sagt, wieso Klimawandel? Gibt's doch gar nicht.
Wieso Klimawandel? Kannst du mir das mal erklären? Es regnet im Sommer, obwohl wir Klimawandel haben. Ja, also
Juli,
das wird,
18 Grad,
ich,
von wegen.
Ja, ich prophezei, so. es wird halt irgendwas geben, wo Merz dann richtig mit auf die Schnauze fällt.
Ich hätte es mal protokolliert und Ja, würde mich natürlich freuen, ne? Ja, wenn du recht behältst.
Ja, bevor wir diesen Bums hier jetzt abbinden,
ja, lass mal abbinden,
müssen wir aber noch ganz kurz auf Friedrich Merz Schattenkabinett, Merz Schattenkabinett des Schreckens.
Ja.
Des Schreckens. Reden, was hier so kolportiert wurde. Moment,
Superminister für Wirtschaft und Finanzen.
War das T-Online, ne? Genau. Wenn die Ampel scheitert, geheime Pläne der Union, ja, der geheime Plan der Union, das ist natürlich so ein Teaser, der sorgt natürlich direkt für großes Interesse. So, jetzt bitte festhalten, liebe HörerInnen, wenn ihr noch nicht sitzt, setzt euch bitte hin. Wir übernehmen für Unfälle, die jetzt gleich passieren, weil ihr das hört, was ihr hört, übernehmen wir beide keine Haftung. Ausdrücklich keine Haftung.
Ja, also Trigger Warning.
Wirtschaft, Trigger Warning. Wirtschaft und Klimaschutz, Jens Spahn. Also noch mehr kann man ja nicht sagen, dass man ein Thema nicht ernst nimmt und dass man möchte, dass in einem Thema nichts anderes passiert, als dass die Freunde von Jens Spahn mit Geldgeschenke bekommen. Also, ich weiß nicht, das ist ein bisschen grotesk. Also derjenige, der als Gesundheitsminister unter Beweis gestellt hat, dass er wirklich von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat, soll jetzt die wichtigen Felder Wirtschaft und Klimaschutz übernehmen. Das ist so, als würdest du Jens Spahn zum Wirtschafts- und Klimaschutzminister machen. So, Finanzen Alexander Dobrindt.
Ach, ja.
Wo ich jetzt auch nicht weiß, was der mit Finanzen zu tun hat, außer dass seine Partei für Milliardenlöcher im Bundeshaushalt verantwortlich ist, durch halt Blödigkeit, weil man zu doof ist, irgendwelche Verträge einfach mal eine Woche später zu unterschreiben und so. Das Außenministerium soll ein Johann Wadepfuhl machen. Ich weiß nicht, wer das ist. Wer Johann Wadepfuhl ist. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, das zu googeln, wer Johann Wadepfuhl ist. Ja, nee, machen wir nicht. Verkehr soll Steffen Bilger oder Sepp Müller von der CSU machen. Steffen Bilger.
CSU ist jedenfalls eine super Idee. Das ist wirklich eine super Idee.
Doch nicht CSU, sind beide von der CDU. Ja?
Okay.
Steffen Bilger ist der Typ, über den haben wir neulich hier geredet. Das war der irgendwie gesagt hat, die Ukrainer, die Männer, die sollten doch jetzt mal bitte alle wieder in die Ukraine zum Kämpfen gehen, statt hier Bürgergeld zu bekommen. Ja, der Typ soll Verkehr machen.
Okay.
Landwirtschaft, Dorothee Bär. Ich weiß nicht, was die Doro Bär für Landwirtschaft qualifiziert, aber ist dann halt so.
Was mir sehr gut gefällt, ich hatte eigentlich, für Landwirtschaft wollte ich eigentlich, dass die erfolgreiche Frau Julia Klöckner wieder mit Hilfe von Nestlé, aber
ja, mit so einem Overall, wo dann so Nestlé draufsteht.
Genau,
dann, ne?
Und aber Frauen und Familie hat man ja vorgesehen.
Frauen und Familie, also sie hat das, wie man gesagt hat, sie hat das schon so toll gemacht mit dem Landwirtschaftsministerium. Wir wollen sie jetzt nochmal an ein anderes wichtiges Ministerium ranlassen. Also ich finde, was ich halt auch krass finde, wir haben ja vorhin so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen bei dem Personal, was da jetzt bei den Grünen ran sollte. Aber ich finde, das hier wirft auch einige Fragen auf. So, ja,
ich
Umwelt.
Find, vor allem, ich meine, dass das authentisch ist, sieht man auch daran, dass die Hardcore-Ministerien, das sieht durchweg mit Männern. Also das einzige von den Kernministerien, wo man hier eine Frau vorsieht, ist Justiz. Also das, was sagt, nee, hier, also
ja,
Wirtschaft,
Andrea
Finanzen,
das
Außen,
war aber, ja,
das machen mal die Jungs wieder.
Andrea Lindholz ist aber, glaube ich, diejenige gewesen, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Klage der CDU, CSU und der Linkspartei gegen die Wahlrechtsreform sich da äußerst im Ton vergriffen hat mit ihrer Kritik am Bundesverfassungsgericht.
Ja.
Also so nach dem Motto, ja, also.
Also, was ist das, haben die überhaupt Jura studiert? Also
jetzt haben wir keine Demokratie mehr und das Verfassungsgericht bestätigt das auch noch. Ne? Das haben sie heute nicht so toll gemacht. Also so richtig, wo du gemerkt hast, okay, Die finden das Verfassungsgericht auch nur gut, wenn es in ihrem Sinne entscheidet. Und so funktioniert Demokratie nicht. Wie der große Joe Biden sagte, man kann sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinnt. Umwelt Andreas Jung, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Und Bildung Nadine Schön aus dem Saarland oder Nina Warken. Beide CDU, wahrscheinlich auch beide aus dem Saarland. Ja, das ist tatsächlich, ja, da fällt einem nichts zu ein, ne? Komme ich nicht drauf klar.
Ja, es scheint jedenfalls so, dass die BildungsministerInnen, KandidatInnen offenbar jedenfalls eine Universität schon mal von innen gesehen. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich bei der Christdemokratischen Union, zumal für so unwichtige Sachen wie Bildung. Ich meine, wenn man von zu Hause was Ordentliches mitkriegt, braucht man doch keine öffentliche Bildung. Das machen ja, doch. Genau. Das ist doch in einem schön bildungsnahen Haushalt, machen das doch die Eltern. Und dann geht man auf eine Privatschule, da braucht man keine. So, und so weiter. Ja, schöne Liste. So,
und zwei Sachen quasi noch so als Drüberstreuer zum Drüberstreuer. Auch hochgradig irritierend. Jens Spahn, wir kennen ihn alle, wir haben ihn gerade vor 2 Sekunden erst erwähnt. Jens Spahn war ja auf dem Bundesparteitag der Republikanischen Partei in den USA, the Republican National Convention, und lief da rum, ne, und hat dann gesagt, ja, also auch wenn er da die Rhetorik manchmal nicht so schön findet, inhaltlich kann er dem schon sehr viel abgewinnen, muss man sich mal reinpfeifen, ne, das Politiker, der sowas gesagt hat, insbesondere nachdem, wie der Wahlkampf in den USA in den letzten Wochen abgelaufen ist, dass jemand so noch für höhere Ämter in Deutschland in der Bundesregierung vorgesehen ist, das ist, also gruselig ist da noch nicht mal mehr das richtige Wort für. Das ist einfach, das ist vollkommen gaga, abstrus. Das ist, ja, so. Dieser Jens Spahn twittert jetzt auf dem Kurznachrichtendienst desselben Namens Twitter immer so Tweets mit und auch dem Hashtag Deutschland wieder stark machen. Was im Wesentlichen Make America Great Again ist, ja, also mit ein bisschen anderen Satzbau, ne? Deutschland wieder stark machen, wo ich mir so gedacht habe, was denken so Länder wie, weiß ich, Polen oder Tschechien, was denken die über einen deutschen Politiker, der anfängt, so Sätze rauszuhauen, Deutschland wieder stark machen? Das finde ich schwierig. Ich meine, Donald Tusk, der Minister, ist er Ministerpräsident oder ist er Präsident? Ich glaube, er ist Ministerpräsident.
Ministerpräsident,
oder? Ja. Genau, Ministerpräsident Polens, der Deutschland hat ja.
Staatspräsident ist Herr Duda.
Ja, Deutschland hat ja Soldaten nach Polen geschickt, um dort bei der Flutkatastrophe die Hand anzulegen. Und ich sag mal, der Tusk, der hat ja einen ganz geilen Humor. Der sagte dann so, ja, wenn Sie Leute in deutschen Uniformen sehen, bitte nicht erschrecken, die sind hier zum Helfen. Und aber, dass dieser Mann 85 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges noch solche Witze macht und die so ein, naja, sie sind, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also es ist ein sehr trockener Humor. Das zeigt einfach auch, welchen Stellenwert der Zweite Weltkrieg in osteuropäischen Ländern noch immer hat, weil es eben ein Teil der Geschichte ist. In Deutschland hat man ja nicht so viel darüber gesprochen, was Opa im Krieg gemacht hat. Und dort wird natürlich sehr viel darüber geredet, was die Deutschen in Polen alles gemacht haben und wen sie alles vergewaltigt haben und wen sie alles ermordet haben und was sie alles angezündet haben, ne? So. Vor diesem Hintergrund dann anzufangen, hier irgendwie Deutschland wieder stark machen rauszuhören. Ich meine, was genau möchte Jens Spahn stark machen? Die Bundesrepublik Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft auf diesem Planeten nach den USA und nach China, ja? Was genau möchte Jens Spahn wieder stark machen? Ja, so, das kann er wahrscheinlich selber nicht sagen.
Naja, wir haben ja die erkennbare Methode hier zu erzählen, dass alles schlecht ist und es dann
ja
vorgeben, es lösen zu wollen. Ja, also, ja, Jens Spahn.
Ist wirklich furchtbar. Und dass dieser Mann dann also Wirtschafts- und Klimaschutzminister werden soll, weiß ich nicht. Da kannst du, ja, das ist so, als würdest du Jens Spahn zum Wirtschafts- und
Klimaschutzminister. Ja, stell dir vor, ist fast schlimmer als Andi Scheuer.
Es ist, also
es
weißt du,
ist Andi Scheuer drin. Ja irgendwie erfrischend. Harmlos einfach.
Ja, also weißt du, dem Scheuer traust du wenigstens noch zu, dass der, weiß ich nicht, da bei diesem Mautdebakel, da hat er halt, dem war das halt egal, weil er wusste, wenn das alles schief geht, gehen die Millionen an eine Firma aus Bayern. Ja, so. Also, das würde ich sagen, das kannst du einem CSUler, diesen Lokalpatriotismus, kannst du denen immer, egal wie scheiße die sind, unterstellen. Aber bei Jens Spahn geht es, glaube ich, nur um Jens Spahn.
Im Wesentlichen, ne? Um Jens Spahn, so ist es.
Ja, so. Und was ich auch ein bisschen bedenklich fand, war, dass Scherpik, was die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, dann am 23. September, ist erst 2 Tage her, am 23. September raushaute um 14.30 Uhr nachmittags 2 Fotos. Warum sie 2 Fotos rausgehauen haben, weiß ich auch nicht. Weil das ist ein großes Foto, was sie so in der Mitte geschnitten haben. Also, aber gut, das wird das Social Media Team der CDU wissen. Und dann so ein Foto von Friedrich Merz, wo er wirklich sehr angestrengt guckt. Wenn ich Donald Trump wäre, würde ich sagen, das Foto wurde mit AI gemacht. Und dann steht da der Spruch, festhalten bitte, für ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können. Und da gehen bei mir alle Glocken an. Ja, also, weil ich mich frage, worauf genau möchte Friedrich Merz denn stolz sein? Also was möchte er machen, dass wir sagen, oh, jetzt bin ich wieder stolz auf meinen Vater.
Ja, klassischer Kandidat, um nicht drüber zu reden, ne? Auch ja. Gleichzeitig, weil wenn wir gefragt werden, was ist eigentlich Dog Whistling und was würde Friedrich Merz sagen, wenn man ihn darauf anspricht, wie schlimm dieser Satz doch auch klingen kann. Man hat es doch schon gleich im Ohr, wie er sagt, das wird man doch wohl sagen dürfen. Es ist in diesem Land schon verboten zu sagen, dass wir wieder stolz sein wollen. Aha, ich habe nichts anderes damit zum Ausdruck bringen wollen, als dass wir einen gesunden und so weiter und so fort. Man sieht es förmlich, aber damit will er auch irgendwelche Holzköpfe abholen. Ja, ja.
Also,
es ist wirklich,
es ist. Es ist wirklich so.
Für ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sind.
Warum ist er jetzt nicht auf Deutschland stolz? Also, ich meine, ne, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, so, ja, also, ich meine, gibt ja genug Dinge, auf die man tatsächlich stolz sein kann, dass wir 2015 1 Million Syrer aufgenommen haben, dass wir 2022 1 Million Ukrainer aufgenommen haben. Das sind ja alles Sachen, wo man sagen kann, toll, hätte man gar nicht gedacht, dass die Deutschen sowas hinbekommen. Aber anscheinend.
Ja, das ist fies.
Was ist das für eine Kategorie? Überhaupt so stolz auf das eigene Land zu sein.
Ja, ich finde ja tatsächlich schlimmer als es stolz, finde ich das wieder.
Genau. Wann war denn Friedrich Merz das letzte Mal stolz auf Deutschland? Also während der 16 Jahre Angela Merkel bestimmt nicht.
Ja, also ja, great again, ne? Also, da ist auch nicht great das Problem, sondern das again. Und ja, das stößt mich sehr ab. Ich meine, das ist auch völlig klar, der frische Schmerz, der weiß, dass er mich verloren hat, aber muss ja trotzdem nicht so widerliche Sachen machen.
Vor allen Dingen, wann begann der Zweite Weltkrieg? Am 9. September 1939, oder?
So ist es.
Ja, im Monat des 85-jährigen Jubiläums des Überfalls auf Polen.
Wir möchten die Westerplatte wieder
haben. Als Kandidat, als aussichtsreicher Kanzlerkandidat einer der beiden großen Parteien in Deutschland anzutreten mit dem Satz, für ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können. Das ist schon auf ganz vielen tausend Ebenen sehr schwierig. Und ich muss an der Stelle noch sagen, und genau sowas, dieses für ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können, dieser Mann wird es nicht durchhalten,
keinen groben Scheiß zu erzählen.
Bis zum September 2025 keinen groben Scheiß zu erzählen, nicht irgendwie komplett ins Klo zu greifen.
Nicht die falsche Strophe der Nationalhymne zu singen.
Und die Mediendynamik in einem solchen Wahlkampf ist nochmal eine andere. Da wird dann wochenlang, also ich sag mal, Laschet war nach diesem Lachanfall im Ahrtal, war der weg vom Fenster, aber auch weil da wochenlang drüber berichtet worden ist. Und also ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Irgendwas in der Art wird unser Mann in Hollywood auch hinbekommen.
Dein Wort in Gottes Ohr, mein Lieber.
Ja,
mögest du recht behalten. Ja. Und bitte, ich glaube, du musst es jetzt abbinden.
Muss ich jetzt hier abbinden, ne? Ja, liebe HörerInnen, das war die 178. Folge von Lauer und Wehne, aufgenommen am Mittwoch, den 25. September 2024. Lauer und Wehne, Deutschlands bester Podcast für Flugzeugträger und zur Überwindung der 0,8%-Hürde und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. plus.lauerundwehne.de findet ihr alle Infos, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, seid stolz auf Deutschland.
Wieder.
Seid wieder stolz auf Deutschland, ohne dass Friedrich Merz Bundeskanzler werden muss. Und dann hören wir uns wieder bei Lauer und Wehne ganz demnächst. Macht es gut. Tschüss.
Alle, tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehne, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Dr. Ulrich Wehne, die Gesamtsituation. Lauer Wehne, Deutschlands bester Podcast. Lauer Wehne, Gesamtsituation, Bewältigung, bester.